Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Diese Folge wurde unterstützt von der South Australian Tourism Commission.
Auch wenn ihr jetzt vielleicht gerade keinen Urlaub habt, in der nächsten guten halben Stunde habt ihr welchen. Herzlich willkommen zu Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian, dem Reisemagazin. Wir gehen jetzt zusammen mit euch auf Kopfreise. Dass wir uns im Kopf direkt zu unserem Ziel beamen können, ist heute ein ganz besonderer Vorteil. Wir reisen nämlich auf die andere Seite der Welt, sparen also mehr als 20 Stunden Flug und landen da, wo jetzt gerade der Sommer anfängt, in Südaustralien. Ich habe heute Morgen übrigens geguckt, 27 Grad. Mein Name ist Silvia Tiburski und ich bin wie immer unterwegs mit
Tinka Dippel, ich bin die Chefredakteurin von Merian. Silvia, spätestens seit der Vorbereitung auf diese Folge habe ich manchmal so ein Gefühl, schon in Australien gewesen zu sein. Dann fällt mir wieder ein, dass dem nicht so ist. Ich habe das tatsächlich immer wieder vorgehabt, schon nach dem Abi. Es ist immer wieder irgendwie was dazwischen gekommen. Aber irgendwie finde ich das gar nicht so schlimm, weil es ja toll ist, auch als Reisejournalistin noch unerfüllte Reiseträume zu haben.
Gerade als Reisejournalistin.
Ja, genau. Und wenn ich meine Vorstellung von Australien mal in wenige Worte fassen soll, laid back, also irgendwie entspannt, weit, weit, weit und überall wuselt irgendein Tier, das für uns spektakulär ist. Und diese Vorstellungen, die haben sich noch mal jüngst total verfestigt. Ich habe für den Merian, der übrigens heute erscheint, jene drei Menschen interviewt, mit denen du nochmal für diesen Podcast gesprochen hast, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, heute also auch kennenlernt. Schon mal kurz vorab. Ihr erfahrt heute vom Wilderness Guide Craig, warum er keine Angst vor Schlangen hat und wie sich zum Beispiel ein Koala anhört. Der Winzer Damien erzählt von deutschen Siedlern und 1000 Jahre alten Eukalyptusbäumen. Und die Hotelmanagerin Ellie, die erzählt davon, wie es ist, in einem Ort zu wohnen, der 7 Bewohner, eine Straßenlaterne und jeden Abend Milliarden Sterne am Himmel hat.
Das geht mir genauso wie dir, Tinka. Australien ist für mich auch, wie für viele, glaube ich, so ein Inbegriff von Fernweh. So ein richtig klassisches Backpacker-Ziel. Auch ich habe das nicht gemacht nach dem Abi. Aber mein Cousin Jürgen hat das gemacht. Und ich weiß noch, wie ich als Kind immer total sehnsüchtig auf die nächste Postkarte gewartet habe von ihm.
Dann ist das hier ja nochmal wie so eine gesprochene Sehnsuchtspostkarte. Also ja. mehr ein langer Brief für dich und auch für alle anderen, die von Australien träumen. Genauer gesagt von Südaustralien. Das ist nämlich die Region, die wir uns heute genauer anschauen. Und nur um das zu klären, das ist nicht einfach der Süden Australiens, sondern Südaustralien ist einer der 8 Bundesstaaten Australiens. Hauptstadt Adelaide. Habt ihr bestimmt schon gehört. Dahin kann man übrigens von Deutschland aus über Singapur und über Dubai fliegen und über Katar. Eine der Besonderheiten dort, Südaustralien ist quasi so ein bisschen Best of Australia, ohne die ganz großen Touristenmassen und für australische Verhältnisse auf relativ überschaubarem Raum. Ihr findet in dieser Region so ziemlich alles, wofür dieser Kontinent so legendär ist und so ein Sehnsuchtsort ist. Also Wüste und Outback, Wahnsinnsstrände und zum Beispiel, da freue ich mich schon besonders drauf, exzellenten Wein.
Und wie wir vorhin ja schon angeteasert haben, Tiere. Manche respekteinflößend und andere so in meiner persönlichen Niedlichkeitstop 10 ganz weit oben. Kängurus, Koalas, Wombats. Emus.
Emus?
Hast du schon mal ein Emu-Küken gesehen? So flauschig, braun, schwarz gestreift. Unfassbar niedlich.
Ich habe mich mit Emus nie so beschäftigt. Ich bin da ganz klassisch bei den 2 Ks, Koalas und Kängurus. Vor allem natürlich bei Lucy.
Ja, Lucy.
Lucy. Fragt euch jetzt, wer ist Lucy? Lucy ist ein Baby-Känguru, das Craig, ihr werdet ihn nachher auch kennenlernen, das Craig bei sich zu Hause aufzieht. Das hat nämlich seine Mutter verloren. Er hat mir ein Foto geschickt, wie Lucy da bei ihm zu Hause auf dem Sofa liegt. Im Hintergrund läuft, glaube ich, ein Cricket-Spiel im Fernsehen. Und du hast zusammen mit Craig ein Videotelefonat geführt und da war Lucy auch dabei.
Ja, genau, auf meinen Wunsch hin.
jetzt gehen wir nochmal zurück nach draußen. Prärie, Berge, Küste, all das vereint Südaustralien auf einer Fläche von rund 983 Quadratkilometern. Das ist immer so ein bisschen abstrakt.
983.000.
Genau, ganz so klein ist das Gebiet nämlich nicht. Wir sprechen hier etwa von der dreifachen Fläche Deutschlands, aber mit weniger als 2 Millionen Einwohnern. Wenn ihr euch jetzt mal diese langgezogene Bucht im Süden des Kontinents vorstellt, das sieht da so ein bisschen aus, als hätte jemand reingebissen in Australien. Auf der Ostseite dieser langen Bucht liegt Südaustralien. Zur Orientierung. Also von Melbourne aus sind es etwa 5 Stunden Autofahrt bis zum östlichsten Zipfel Südaustraliens. Wobei natürlich die einfachste Anreise, wenn man direkt dorthin will, wie gesagt, direkt über Adelaide wäre. Wenn wir jetzt aber an diesem östlichsten Zipfel sind, starten wir mal da. Dann liegt da auch schon ein echtes Highlight, der Vulkan Mount Gambier. Und Silvia, jetzt übergebe ich an dich, weil wie ich und regelmäßige Hörer dieses Podcasts ja wissen, bist du nicht nur ein Garten, sondern auch ein Geologiefreak, kann man glaube ich sagen. Den Vulkan, den hast du dir näher angesehen.
Und keine Sorge, aktiv ist der schon lange nicht mehr. Mount Gambier, der Vulkan, ist vor gut 5000 Jahren erloschen. Und das Besondere an ihm ist der Kratersee, der Blue Lake, der genau jetzt, so ab November bis Mitte März, beginnt sich von graublau in ein so leuchtendes Azurblau zu verwandeln. Das hat mit steigenden Temperaturen zu tun und mit den Kalkpartikeln im Wasser, die dann das Licht filtern. Und du kannst da einmal ganz herumspazieren. Es gibt einen knapp 4 Kilometer langen Wanderweg. Für den braucht man so eine Dreiviertelstunde. Und dann steigen wir noch aufs Fahrrad und radeln zu den Amphaston Cave Gardens. Das ist ein kleiner Park in einem trichterförmigen Erdloch, 30 Meter tief, mitten in der Stadt Mount Gambier. Du steigst da die Treppen runter und läufst dann über Stege und kannst dir diese ganzen Farne und Palmen und Blumen anschauen, die da wachsen. Das ist also ein Garten unter Tage, aber mit so einem Oberlicht sozusagen. Im australischen Sommer, wie gesagt, 27 Grad heute, ist es da angenehm kühl. Und im australischen Winter, dann regnet es da auch, gibt es da sogar einen Wasserfall.
Also dich würde ich da auf jeden Fall so schnell nicht wieder wegkriegen. Klingt aber tatsächlich nach einem ganz besonderen Ort. Du solltest dich jetzt aber nicht komplett festbeißen an deinen Kratern. Ich habe nämlich noch was, das müsste die Geologin in dir auch einigermaßen begeistern. Sei denn, deine innere Geologin ist klaustrophobisch. Ich erinnere mich da an eine Folge, da warst du ein bisschen zurückhaltend.
Ja, die Schächte in Sachsen.
Ja, die Schächte in Sachsen. Ich erinnere mich dunkel. Ich fasse mal zusammen, die Hobbygeologin in dir hat leicht klaustrophobische Züge. Die musst du jetzt aber mal überwinden. Mich faszinieren ja Höhlen sehr. Mhm. Und deshalb fahren wir jetzt noch mit dem Auto rund 1,5 Stunden nach Norden, nach Narracourt. Das ist eine Kleinstadt und deren USP sind wirklich die Höhlen. Also hier im Osten sind wir an der Limestone Coast in einer Region mit ganz viel Kalkstein. Perfekt für die Entstehung von Höhlen. Und die sind hier teils mehr als 500.000 Jahre alt. Und für noch was ist Kalkstein perfekt? Fossilien, also für die Entstehung von Fossilien. Hier wurden so viele davon gefunden, dass das Gebiet zum Nationalpark erklärt wurde und dann auch noch zum UNESCO-Welterbe. Der Grund für diesen Fossilienreichtum, der ist eigentlich ein bisschen gemein. Diese Höhlen, die waren wie Fallgruben für große Tiere, die es hier so vor 150.000 bis vor 45.000 Jahren noch gab.
Das mit den Fallgruben musst du nochmal erklären. Wie muss man sich das vorstellen?
Viele dieser Höhlen, die liegen relativ nah unter der Oberfläche. Und dann sind so wie so kleine Öffnungen entstanden. Und viele dieser Tiere sind da reingefallen und kamen halt schlicht nicht wieder raus. Weil die dann doch relativ hoch sind, die Höhlen. Und wir sprechen hier zum Beispiel von 5 Meter langen Schlangen und fast 4 Tonnen schweren Beuteltieren.
Also wenn wir dann da unten in den Höhlen von Narracourt jetzt keinen 5 Meter Schlangen mehr begegnen, dann bin ich tatsächlich sofort bereit, da eine Höhlenführung mit dir zu machen. Und danach lass uns mal wieder ans Sonnenlicht, am besten ans Meer.
Unbedingt. Da gibt's jetzt so einige Stops in der Nähe, zum Beispiel den Strand Salmon Hole bei Beachport. Das ist so eine Lagune mit ganz feinem weißem Sand und dazu so wirklich knallblauem Wasser. Und weil das Wasser durch ein vorgelagertes Riff relativ ruhig ist, ist es ein sehr beliebtes Revier bei Schnorchlern.
Oh, das Schnorcheln habe ich jetzt ja neulich entdeckt.
Hast du entdeckt? Mir wird ja, wie gesagt, wahnsinnig schnell schwindelig dabei. Also ich liege im pudrigen Sand und gucke dir zu. Und dieser Wahnsinnsstrand ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf all die anderen Traumstrände, die du hier in Südaustralien hast. Und viele davon auch echt nicht weit weg von der Hauptstadt Südaustraliens, Adelaide, wo wir natürlich noch hinkommen. Die liegt genau zwischen zwei Halbinseln, die beide für ihre extrem schönen Strände bekannt sind. Da ist einmal die Flaria-Halbinsel im Osten und dann die etwas größere Halbinsel York weiter westlich. Und da reiht sich wirklich eine Irrsinnsbucht an die andere.
Ja, eigentlich gibt es so viele fantastische Strände hier. Da kann man, wenn es mal irgendwo ein bisschen voller ist, einfach zum nächsten Strand fahren.
Du meinst, wenn jemand anderes kommt, dann geht man weiter. Ich finde es allein schon irre, wie viel in dieser Strecke steckt, die wir jetzt gefahren sind. Vom Höhlenwelterbe und dem Kratersee bis zu diesen beiden Traumstrand-Halbinseln direkt vor der Haustür von Adelaide. Da haben wir mal eben ein Drittel der Küste von Südaustralien geschafft. In Echtzeit würde man sich dafür vielleicht 3-4 Tage Zeit nehmen. Je nachdem, wie viel man hat. Also man kann natürlich auch deutlich mehr verbringen. Aber wie gesagt, alles liegt in Südaustralien für australische Verhältnisse relativ nah beieinander. Mount Gambier und Adelaide zum Beispiel 4,5 Stunden mit dem Auto. Also du musst nicht unbedingt Inlandsflüge buchen.
Und es gibt ja übrigens auch noch den Zug, den man nehmen kann. Es gibt zwei große Bahnlinien, wenn man mit dem Zug reisen möchte. Den Indian Pacific von Sydney nach Perth. Da fährt ein großes Stück durch Südaustralien. Und von Adelaide nach Norden. Nach Darwin, der Garn Express.
Ah, genau. Man kann auch Zug fahren. Also du hast sehr viele Möglichkeiten, dich innerhalb Südaustraliens fortzubewegen. Und dann in Adelaide würden wir beide als Kulturfans bestimmt auch nochmal, also ich würde da gut 2 Tage Zwischenstopp einlegen. Aber bevor wir dort ankommen und in diese Großstadt eintauchen, müssen wir auf dem Weg dorthin nochmal auf eine ganz besondere Insel. Und zwar vor der Spitze von Flaria im Indischen Ozean liegt einer der schönsten Orte in Südaustralien, wenn nicht gar ganz Australien, Kangaroo Island. Auch der Name, toll. 14 Kilometer vom Festland entfernt. Mit der Fähre braucht man von Cape Jervis, das liegt auf dem Festland, so ungefähr eine Dreiviertelstunde.
Es wurde mal überlegt, eine Brücke zu bauen. Das hat man dann aber doch gelassen und hat auch eigentlich was für sich, diese Abgelegenheit. So ist nämlich dann Kangaroo Island so ein totales Unikat geblieben. Mit vielen endemischen Arten, die es also nur dort gibt. So eine Art Mini-Galapagos. Hier gibt es ein Säugetier, das es nur hier gibt. Die, Moment, Känguru-Insel-Schmalfuß-Beutelmaus. Und es gibt 13 endemische Vogelarten, die es nur auf Kangaroo Island gibt. Hier könnt ihr schon mal reinhören, wie so ein Morgen auf der Insel klingt.
Ja, also ich ahne, wer dir das geschickt hat. Craig,
genau.
Unser Ranger. Aber neben all diesen Vögeln, die wir da eben gehört haben, gibt es, wie der Inselname schon sagt, eine Menge Kängurus. Klar, die siehst du in Australien natürlich immer wieder, auch an anderen Ecken. Aber auf dieser Insel herrscht eine ganz besonders hohe Kängurudichte. Das hat Craig auch sehr lustig erzählt. Es ist natürlich schwierig, sie zu zählen, weil die Kängurus sich selten in einer Reihe aufstellen, sondern eben rumspringen, aber er schätzt so um die 50.000 leben hier. Für die Relation, die menschliche Bevölkerung ist wesentlich kleiner, Verhältnis Känguru zu Mensch etwa 10:1, ne?
Mhm.
Und das auf einer Fläche, die etwa 3-mal so groß ist wie Deutschlands größte Insel Rügen. Einer dieser raren Kangaroo Islander ist eben Craig Wickham. Craig ist auf der Insel aufgewachsen und führt heute mit seiner Frau Janet ein Tourunternehmen. Und der bietet ganz tolle Touren an. Der kennt natürlich sehr viele der anderen Inselbewohner und weiß genau, was die so machen, was die anbauen. Also er packt da auch gerne viel so Genuss mit rein und ganz besondere Erlebnisse, Picknicks an tollen Orten. Also der hat einfach ein unglaubliches Wissen, wo es schön ist, was lecker ist und wem man so begegnen kann. Ich habe mit ihm eben für die aktuelle Ausgabe von Merian gesprochen und du ihn dann nochmal für diese Podcast-Folge interviewt. Und er zieht, wie gesagt, gerade Lucy groß. Aber es gibt noch viel mehr tolle, interessante Tiere vor seiner Haustür. Koalas, Wale und sogar Pinguine. Jetzt lass uns doch mal reinhören, was er da so erzählt hat.
Craig, was sind denn deine Lieblingsorte auf der Insel?
Es gibt einige spektakuläre Felsformationen an der Küste wie Admiral's Arch oder den wunderschönen 5 Kilometer langen Strand in Emu Bay. Aber das, was diese Insel für mich immer wieder von neuem faszinierend macht, ist, du weißt nie, was um die nächste Ecke auf dich wartet. Wir könnten auch mitten in der Stadt ein Känguru sehen, das über die Straße hüpft. Das passiert nicht jeden Tag, aber es passiert, weil fast jede Gemeinde an ein Stück Buschland grenzt.
Kangaroo Island liegt eine Dreiviertelstunde Fährfahrt vom Festland entfernt. Das ist also nicht so das klassische Massentourismusziel. Was bedeutet das für die Leute, die dorthin fahren, aber auch für die Natur auf der Insel?
Wer hierher kommt, hat sich bewusst dafür entschieden. Und dieses Gefühl der Abgeschiedenheit macht die Erfahrung auf der Insel so besonders. Und was die Natur angeht, wir haben 54 Pflanzenarten, die nur auf Kangaroo Island wachsen. Wir haben 13 Vogelarten mit einer eigenen Kangaroo Island Unterart. Und es gibt ein kleines Säugetier, die Kangaroo-Insel Schmalfuß-Beutelmaus, die es nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Insofern, ja, es ist aufwendig herzukommen und die Abgelegenheit hat Nachteile für uns, aber auch sehr große Vorteile.
Und wie ist das Wetter auf Kangaroo Island?
Es ist ein sehr mediterranes Klima. Wir bauen hier sehr gute Trauben an, Feigen, Oliven und im Moment pflanzen wir gerade die Tomaten für den Sommer. Es gibt keinen Grund, warum man nicht das ganze Jahr über kommen könnte. Es kommt darauf an, was man hier erleben möchte. Ich liebe den Winter und das Frühjahr, weil die Landschaft dann so grün ist und viele Wildblumen blühen. Es gibt viele Jungtiere, Wallabies, Kängurus, Koalas. Außerdem schwimmen im Winter Wale an der Insel vorbei. Es ist ein bisschen Glückssache, einen zu entdecken. Lange Zeit waren es vor allem Südkaper, aber in letzter Zeit auch immer mehr Buckelwale und die sind fast das ganze Jahr über zu sehen. Es ist großartig, dass ihre Zahlen jetzt wieder steigen.
Muss ich mir Sorgen wegen Schlangen machen?
Viele Menschen haben furchtbare Angst vor ihnen. Oh, in Australien gibt es diese tödlichen Biester. Ich habe in meinem ganzen Leben 5 Leute kennengelernt, die von Schlangen gebissen wurden. Und alle haben überlebt. Und das waren 5 verteilt auf ganz Australien.
Dann würdest du also auch draußen im Garten barfuß herumlaufen?
Daily, absolutely.
Täglich? Ja, absolut. Wir freuen uns sogar, wenn wir Schlangen sehen, wenn wir mit Gästen unterwegs sind. Dann folgen wir ihr und beobachten sie. Die Schlange richtet sich anfangs vielleicht vor Angst auf. Aber ich sage dann, okay, wir bleiben hier ganz still stehen und sind leise. Und dann entspannt sich die Schlange und entfernt sich. Und wir können mit etwas Abstand folgen. Und dann sagen mir die Leute, das ist wirklich ziemlich cool. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß machen würde.
Kannst du uns mal Geräusche typisch australischer Tiere, die auch bei euch auf der Insel zu finden sind, nachmachen? Känguru, Koala, ein Emu oder auch den kleinen Pinguin, den es bei euch auf der Insel gibt?
Kängurus machen nicht viele Geräusche. Wenn ein Junges und seine Mutter Kontakt halten, dann rufen sie. Das ist ein tiefer, kehliger Laut, etwa so. Was bedeutet, Mama, wo bist du? Und die Mutter wird antworten. Bei Koalas machen die Weibchen eigentlich nur Laute, wenn die Männchen sich mit ihnen paaren wollen. Und das ist dann ein hoher Ruf, wie... Sie klingen ziemlich gestresst. Ich glaube, während der Paarung gibt es nicht viel Romantik zwischen Koalas. Oh, das ist ein Goldflügel-Honigfresser, der da draußen singt. Und die Koala-Männchen haben einen sehr tiefen, prustenden Laut, der weit durch den Busch zu hören ist. Sie rufen morgens und abends, um ihr Territorium zu verteidigen. Sie haben auch eine Geruchsdrüse an ihrer Brust. Sie reiben die dann an einem Baum und sagen, das hier ist mein Revier. Und das Geräusch klingt dann so. Emus haben diesen sehr ungewöhnlichen Sound, den ich gar nicht richtig nachmachen kann. Es klingt fast wie eine Trommel. Kleine Pinguine sind ziemlich laut. Die machen...
Das ist ein besonderes Tondokument, würde ich mal sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass so kleine Pinguine so laut werden. Diese Zwergpinguine, die dort leben, die werden so gerade mal 30, 40 Zentimeter groß. Also perfekt zum...
Zum Mitnehmen, oder? Zum
Mitnehmen. Aber jetzt, nach diesem Ausflug auf die Insel der Kängurus und Koalas und der Beutelmäuse.
Der Känguru-Insel Schmalfuß-Beutelmäuse.
Nach diesem Ausflug hätte ich jetzt doch echt mal Lust auf Adelaide. Von Adelaide haben ja viele, oder ging mir auch so, hat man jetzt nicht so eine Vorstellung wie von Sydney zum Beispiel. Aber ich sag's euch, wenn man sich da mal so rein vertieft, sieht total toll aus, also echt interessanter Architekturmix.
Ganz viel viktorianische Architektur.
Genau, und dann aber auch neue Architektur, sehr viel Grün, auch im Zentrum. Und es wohnen dort rund 1,4 Millionen Menschen, also mehr als die Hälfte der Südaustralier. Es gibt eine Uni, eine große Uni, deswegen auch sehr viel Leben, also junges Leben, viele so kleine Brauereien und Pubs und Bars und tolle Restaurants und so Straßen, wo sich eins davon ans andere reiht. Also so mindestens ein Wochenende muss man sich da treiben lassen und dann noch ganz viel angucken. Weil Adelaide ist auch ein großer Kulturhotspot, nennt sich selbst The Festival City. Aus gutem Grund, es gibt allein im Frühjahr 3 große Festivals mit Theater und Konzerten, aber auch das ganze Jahr über. Natürlich auch jede Menge Food-Festivals mit Bier, Wein, Barbecue und diversen australischen Spezialitäten. Kriegt direkt Hunger, Silvia. Heute habe ich mal ein bisschen gefrühstückt, weil wir später aufzeichnen, aber du hast nicht zufällig?
Ich habe meine mobile Reiseküche wieder dabei, aber erstmal nochmal in Adelaide bleiben, wo du jetzt gerade die Uni erwähnt hast, gleich neben der Uni in Adelaide liegt das South Australian Museum. Da möchte ich jetzt noch einmal kurz hin. Das ist nämlich nicht nur ein Naturkundemuseum, man erfährt auch viel über die indigene Bevölkerung Australiens, die Aboriginal People, ihre Geschichte, ihre Heiligtümer. Und das ist bei einer Reise durch ein Land wie Australien mit seinen Naturstätten besonders hilfreich. Denn viele der Reise-Highlights sind heilige Stätten der Aboriginal People. Manche darf man deswegen auch nicht mehr betreten. Das bekannteste Beispiel ist der Berg Uluru, ein kleines Stück nördlich von Südaustralien. Den kennen manche noch als Ayers Rock. Es wurde dann ja wieder umbenannt in die Sprache der Aboriginal People. Aber auch in Südaustralien findet man solche heiligen Orte. Der St. Mary's Peak in der Flinders-Kette zum Beispiel, die Flinders Ranges. Und für viele solcher Orte gibt es dann aber dafür eigene Führungen von Menschen der Aboriginal People, die einem das dann erklären und die einem das nahebringen.
Ja, schon in der Außenwahrnehmung finde ich es deutlich spürbar, dass die indigenen Völker Australiens eine echte Präsenz haben. Die ersten Einwohner, die kamen übrigens so 50.000 bis 40.000 vor Christus aus dem heutigen Neuguinea. Damals gab es noch eine Landverbindung, weil der Meeresspiegel damals niedriger war als heute.
Und auch das erfährt man im South Australian Museum. Und noch viel, viel mehr. Also wusstest du zum Beispiel, Tinker, dass von Australien einige der ersten Südpol-Expeditionen losgingen?
Details dazu kenne ich nicht, aber es macht ja irgendwie Sinn. Das kann man sich schon gut vorstellen. Die Antarktis ist ja relativ gesehen gar nicht so weit weg.
Genau. Und dann gibt es da eben in diesem Museum noch viele Sammlungen, Fossilien zum Beispiel. Wir kamen ja vorhin auf die Riesen-Wombats, die man da in den Höhlen an der Limestone Coast gefunden hat. Und hier siehst du Fossilien und auch Modelle dieser Megafauna, wie man die nennt. Außerdem kann man sich eine große Sammlung von Mineralien anschauen. Südaustralien ist ja eine Region, wo man sehr viele Opale finden kann, diese Halbedelsteine. Und vor allem der Ort Coober Pedy im Outback ist sehr bekannt dafür. Da schürfen noch immer einige Einwohner in so unterirdischen Schächten nach Opalen, die man hier im Museum auch sehen kann.
Ja, man kann hier im Museum sicher gut und gern den ganzen Nachmittag verbringen, aber lass uns jetzt mal raus. Dieses Museum liegt nämlich an einer Straße namens North Terrace und gleich daneben liegt ein Kunstmuseum. Nicht viel weiter der Botanische Garten.
Ah.
Ja, ja, ja. Und auch nur eine Viertelstunde zu Fuß vom Museum ein ganz wichtiger Ort für Adelaide, das Stadion Adelaide Oval. Ich habe eine Idee, was man nach diesem ausgiebigen Museumsbesuch dann da noch so machen könnte.
Ein Fußballspiel?
Geht vermutlich auch. Ich würde mal gern eher so was Australisch-Typisches angucken, nämlich Cricket. Ein Spiel, das ich nie ganz verstanden habe. Vielleicht wird sich das dort ändern.
So ein bisschen wie Baseball, aber langsamer, oder?
Irgendwie so. Man müsste sich dann ein Spiel der Adelaide Strikers, finde ich super Name, angucken. Das ist die Mannschaft hier vor Ort. Und die spielen in einem Stadion, das architektonisch tatsächlich ein bisschen an die Oper von Sydney erinnert. Also auch mit so weißen, ovalen Dachelementen, auf die man übrigens klettern kann. Im Rahmen einer Tour natürlich, nicht einfach so.
Ja, also sowas finde ich immer total super, wenn ich unterwegs bin, dass man sich mal so einen Überblick verschafft und erstmal irgendwo raufklettert. Ja,
auf jeden Fall. Und von da siehst du auch, glaube ich, schon ziemlich viel. Und neben Cricket und Fußballspielen finden da auch immer wieder große Konzerte statt. Im kommenden Jahr 2025 kommen zum Beispiel Metallica.
Ja, sehr cool. Tinka, jetzt bist du aber mal dran, so nach Museen und Sport. Du warst im Kopf bestimmt schon das eine oder andere Bier trinken in Adelaide.
Natürlich, nicht nur Bier. Ich möchte hier keinen falschen Eindruck erwecken. Aber das ist, glaube ich, wirklich eine Stadt, wo man sich so durchtreiben lassen kann, abendelang. Es gibt also auch tolle Lokale, auch tolles Essen. Das Zentrum ist schön kompakt. Du kannst da wirklich von einer Kneipe in die nächste fallen. Es gibt Mikrobrauereien. So ein bisschen am Rand eine ziemlich interessante Gin Distillery. Adresse wie immer in den Shownotes. Und es gibt das National Wine Center of Australia. Das ist quasi das Weingedächtnis des Kontinents. Dazu noch top gelegen. Während du im Botanischen Garten unterwegs bist, ist nämlich der Nachbar. Kann ich da mich so ein bisschen durchprobieren.
So machen wir das.
Und viel erfahren. Aber es ist tatsächlich toll, glaube ich, um sich zu informieren und einzustimmen. Aber viel schöner ist es natürlich, und das sollte man unbedingt machen hier, den Wein quasi an seiner Wurzel zu probieren. Da, wo er wächst, da, wo er gemacht wird, wo die Leute Wein leben. Und dafür müssen wir von Adelaide gar nicht weit fahren. Bevor wir dort ankommen, erzählen wir euch jetzt aber mal vom neuen Merian, der mit diesem Podcast frisch erschienen ist. Darin geht es um Reiseziele, die wir euch für 2025 besonders ans Herz legen. Da ist zum Beispiel die Expo-Stadt Osaka. Da sind die Kulturhauptstädte Chemnitz und Gorizia Nova Gorica, also eine Doppelkulturhauptstadt. Die grüne Hauptstadt Vilnius, Armeniens Hauptstadt Jerewan, das japanische Viertel von Düsseldorf, Kanadas östliche Halbinsel Nova Scotia, der Tegernsee, wo sich sehr viel tut.
Außerdem der Trend zu Hotels auf dem Wasser, die Geschichte des Hotel Plaza in New York, ein Guide durch den Züricher Hauptbahnhof und ein Gourmet-Guide durch Luxemburg. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jalak.de/merian/.
Jetzt fahren wir in eines der bekanntesten und renommiertesten Weinanbaugebiete der Welt. Vor allem Shiraz, eine Rotweinsorte, wächst hier im Barossa Valley. Unter Weinkennern ebenso anerkannt wie zum Beispiel das Napa Valley in den USA. Barossa, oder so müsste man es dann aussprechen, Barossa, klingt erstmal Spanisch, ist es auch. Es führt jetzt ein bisschen weit, aber es ist benannt nach einer Schlacht bei Barossa. Aber da wollen wir jetzt gar nicht einsteigen. Denn dass dort heute um die 150 Weingüter angesiedelt sind, das liegt an deutschen Siedlern. Es kamen nämlich im 19. Jahrhundert britische Auswanderer her, aber eben auch preußische. Mhm. Und einer davon war der Ur-Ur-Großvater von Damien Chark. Damien ist 46 Jahre alt und Winzer in Marananga. Übrigens einer der ersten Orte in Australien, die den Ortsnamen zurückgeändert haben in die Sprache der Aboriginal People. Vorher hieß die Gemeinde Gnadenfrei. Damien lebt in einer relativ flachen Gegend, also keine Weinberge, wie man das vielleicht aus Süddeutschland kennt, wobei es so eine halbe Stunde Fahrt von unserem eigentlichen Ziel entfernt ein kleines hügeliges Naturschutzgebiet gibt, das tatsächlich Kaiserstuhl heißt. Von dort hat man einen ganz schönen Blick über die Ebene und die ganzen Weinreben, die hier wachsen. Es lohnt sich, über den wieder sehr deutsch klingenden Ort Seppelsfield zu fahren. Da gibt es schon mal den ersten Hingucker, die Avenue of Palms. Also ich finde das wahnsinnig lustig. Man fährt durch Seppelsfield und die Avenue of Palms, das passt alles überhaupt nicht zusammen. Da stehen so etwa 5 Kilometer lang sehr dekorative Palmen-Spalier.
Was sind das für Palmen?
Habe ich extra für dich nachgeschaut. Ich habe ja geahnt, dass du das fragst. Kanarische Dattelpalmen. Also in Seppelsfield gibt es die Allee der kanarischen Dattelpalmen.
Super.
Ja, die sind nicht so hoch und so gebeugt, Kokospalm-Südseehaft, sondern eher stämmig. Aber natürlich sehr dekorativ. Also klassischer Instagram-Ort. Die wachsen da rechts und links der schmalen Straße, der Seppels Road. Es kann gut sein, dass man in der Ferne bunte Ballons über den Feldern schweben sieht. So eine Fahrt mit dem Heißluftballon ist eine der ganz klassischen Ausflüge, die hier angeboten werden. Aber wir fahren weiter. Ihr wollt ja endlich ankommen. Fahren jetzt nochmal so 5 Minuten. Irgendwann wechseln sich die Dattelpalmen wieder mit den typischen Eukalyptusbäumen ab. Und an einem recht großen Exemplar dieser Eukalyptusbäume biegen wir auf einen Hof ab. Da ist in einer Betonmauer schon der Familienname zu lesen. Charkey. Man sieht je nach Jahreszeit Traktoren und große Pickup-Trucks mit Anhängern auf dem Parkplatz. Hören wir mal, was er uns zu erzählen hat.
Damien, wo kommst du gerade her?
Morgen werden wir wahrscheinlich einen Vorgeschmack auf den Sommer haben. Laut Vorhersage bekommen wir 35 Grad. Deswegen habe ich eben noch auf dem Traktor gesessen. Ich habe das Gras auf den Weinfeldern gemäht, damit möglichst viel Feuchtigkeit für die Reben im Boden übrig bleibt.
Waren deine Vorfahren auch schon Winzer?
Ich bin in einem kleinen Dorf im Barossa Valley aufgewachsen, das von deutschen Siedlern gegründet wurde. Ich bin jetzt die sechste Generation. Meine Familie hat immer verschiedene Dinge angebaut, sie waren also keine Winzer. Ich habe vor 24 Jahren eine Weinmarke gegründet und bin immer noch hier.
Kannst du mal beschreiben, wie es auf deinem Weingut aussieht?
Das Barossa-Tal hat noch viel intakte Natur. Wir zum Beispiel haben 80 Hektar Land und ich schätze, 35% davon ist von einheimischen Pflanzen bewachsen. Jede Menge Eukalyptusbäume. Und jeden Tag kann man in unserem Weingarten mehrere Kängurus sehen. Wir sind Biolandwirte und versuchen, nicht mit der Chemiekeule zu arbeiten. Wir haben keine Monokultur, daher gibt es bei uns eine sehr artenreiche Pflanzen- und Tierwelt. Mit kleinen und großen Tieren, auch Reptilien.
Und welche Jahreszeit ist bei euch am schönsten?
Der Herbst, er ist spektakulär. Wir haben diese wunderschönen Spätsommerabende, die Tage sind lang, die Farben sind beeindruckend. Der Frühling ist auch schön, es kann heiß und windig sein. Und weil wir ein trockenes Klima haben, können Menschen mit Heuschnupfen dann unter den Pollen in der Luft leiden. Aber wenn man damit keine Probleme hat, ist der Frühling auch ziemlich schön. Aber für mich ist der Herbst, die Monate zwischen Mitte März bis fast Mai, eine so wunderbare Zeit. Die Luft ist dann voller Aromen und die Menschen sind wegen der Ernte in so einer besonderen feierlichen Stimmung.
Baut ihr denn eher Rotweinsorten an oder Weißwein?
Das hier ist eine Region, die für ihre Rotweine berühmt ist. Diese Rebsorten machen etwa 80% unserer Region aus.
Und hast du eine Lieblingssorte?
Habe ich, Grenache. Das ist auch die beste Rebsorte, die wir hier anbauen. International bekannt sind wir eher für Shiraz, die Sorte, aus denen eher schwerere, reichhaltige Weine entstehen. Aber ich bevorzuge die eleganten, leichteren, aromatischen Weine.
Und was kann man noch so im Barossa Valley machen?
In Barossa haben wir das Glück, nicht nur erstklassige Weingüter zu haben, sondern auch unglaubliche Restaurants und Bäckereien. Und wir haben wundervolle Wander- und Spazierwege. Ich mag besonders den südlichen Teil des Barossa-Tals. Wir haben viele Stauseen. Daran kann man zwar nicht schwimmen, aber es ist schön, am Ufer zu spazieren. Und dann gibt es Eden Valley. Vorhin haben wir schon mal von Eukalyptusbäumen gesprochen. In Eden Valley sind es Monster. Nicht weit von mir, so 10 Minuten, findest du die riesigen Exemplare, die 800 oder 1000 Jahre alt sind.
Was man ja nicht vergessen darf, 80% von Südaustralien besteht aus Outback und Wüste. Und da fahren wir jetzt mal hin. Ins Outback zu Ellie Gorringe. Ellie ist Managerin im Prairie Hotel in Outback Lodge. Das ist ein ganz hübsches kleines Häuschen im sehr kleinen Ort Parachilna.
Wenn man sich das so anschaut, dann ist das wie so ein Hotel, das man irgendwo hingebeamt hat. In the middle of nowhere entstanden wohl als so eine Art Bahnhotel, weil da eine Bahnlinie verlief. Auf jeden Fall, dieses Hotel ist eigentlich mehr so aus praktischen Gründen vor vielen Jahrzehnten entstanden. Das ist eine ganz lange Geschichte. Und jetzt ist es wie so eine Destination für sich geworden. Und das hat viel auch mit den aktuellen Besitzern zu tun, die das auch schon lange machen, die das auch immer wieder verändert haben. Es sieht wirklich unfassbar schön aus, mit so ganz tollen großen Fenstern, die man unbedingt braucht, weil egal in welche Richtung man guckt, ist es einfach großartig. Also ob man ins Outback guckt oder zu dieser Flinders-Kette. Und die sammeln Kunst, also zeigen auch Kunst. Das ganze Hotel ist quasi eigentlich auch eine Galerie in allen Räumen, in den Zimmern, im Frühstücksraum. Und da ist viel Kunst von Aboriginal People dabei, setzen da immer wieder unterschiedliche Schwerpunkte. Sie haben ein tolles Restaurant, das sehr bekannt ist. Ja, also ich gerate ins Schwärmen. Aber wir wollten ja zu Ellie. Und die Geschichte von Ellie, das ist eine, die halt das Leben manchmal schreibt. Also für euch mal als kurzen Hintergrund, damit ihr wisst, wen ihr da gleich kennenlernt. Ellie kommt ursprünglich aus einer der Gegend in Victoria und hat dann in Adelaide Augenheilkunde studiert. Sie merkte aber irgendwann, dass das Studium nicht so ganz das Richtige für sie war. Und so auf der Suche nach einem Plan eigentlich ist sie ins Outback gegangen und er hat in dem Hotel gejobbt, also in diesem Prärie-Hotel in Parachilna. Da war vor ihr eine Freundin und dann hat sie Ellie da quasi hingeholt und sie wollte da 6 Wochen lang einfach mal sich orientieren. Und kurz vor ihrer geplanten Abreise kam dann der älteste Sohn der Inhaber zurück, Lockie. Die beiden verliebten sich und zwar so richtig und sofort und seit 6 Jahren wohnt sie immer noch da. Also aus 6 Wochen sind schon 6 Jahre geworden. Das spricht sehr für den Ort.
Oder für den Mann.
Und auch das. Und also wir können es, glaube ich, beide bestätigen. Sie wirkt wahnsinnig strahlend und glücklich.
Mhm. Und ja, kein Wunder. Und auch die Natur trägt natürlich dazu bei. Ein ganz großes Highlight hier in der Gegend ist die Flinderskette oder die Flinders Ranges. Die Aboriginal People nennen diesen Gebirgszug Ikara. Der ist 430 Kilometer lang. Und einer der landschaftlich spektakulärsten Orte dort in dem Gebirge ist Wilpena Pound. Das ist ein riesiger Talkessel, geformt wie so ein Amphitheater. Der liegt im Ikara Flinders Ranges National Park. Das ist einer von 3 Nationalparks hier in dem Gebirge. Und in diesem Nationalpark liegt außerdem noch Ikaro Rock mit bis zu 5000 Jahre alten Felsmalereien. Und was sich noch anzuschauen lohnt und wie es ist, hier im Outback zu leben, hat Ellie uns erzählt. Ellie, erzähl mal, wie es bei euch aussieht.
Östlich von dem Hotel, wo ich jetzt gerade sitze, liegt die Bergkette Flinders Ranges. Man sieht also die Berge, wenn du aus dem Fenster guckst. Und westlich von uns ist die flache, fast wüstenartige Prärielandschaft mit Schaf- und Rinderherden und ein paar Sträuchern. Es ist sehr trocken, aber auf eine eigene Art wunderschön. Die Landschaft ist hier sehr weit. Du kannst alles hören und zugleich nichts. Das ist etwas, was den Leuten sofort auffällt, die aus der Großstadt kommen. Man fragt sie am Morgen, wie hast du geschlafen? Und sie sagen, sehr gut, es ist sehr ruhig hier. Wenn du nachts draußen sitzt, kannst du fast deine eigenen Gedanken hören.
Ihr habt auch ein eigenes Restaurant. Was steht da so auf der Karte?
Zu unseren klassischen Gerichten gehört eine gemischte Grillplatte. Dazu gehören ein Kängurufilet, Kamelwurst und Emu-Frikadellen. Wir haben auch Känguru-Schnitzel auf unserer Karte, Ziegencurry und außerdem einige einheimische Gemüse wie Buschtomaten, Saltbush und Kwandong. Das ist eine einheimische Pfirsichart.
Und wie schmeckt Känguru-Schnitzel?
Känguru ist ein sehr mageres, rotes Fleisch. In einem Schnitzel schmeckt man es kaum raus. Wenn ich dir sagen würde, es wäre Rind, würdest du den Unterschied, glaube ich, nicht merken. Kamel schmeckt wie süßliches Rindfleisch. Ziege ist sehr ähnlich wie Lammfleisch. Und Emu kann man mit keinem anderen Fleisch vergleichen. Es ist tatsächlich die ungewöhnlichste unserer Fleischsorten. Auf unserer Karte steht Emu-Leberpastete, das gehört zu meinen Lieblingsgerichten. Es ist ein sehr starker Eigengeschmack, es schmeckt auf jeden Fall nicht nach Huhn.
Hast du Lieblingsorte hier in der Gegend?
Wir sind im nördlichen Teil der Flinders Ranges. Einer meiner liebsten Orte hier heißt Brechner Gorge, der dich durch den Flinders Ranges Ikara National Park führt. Man kann dabei einen Abstecher nach Aruna Valley machen. Hier kann man eine der ersten Siedlungen in den Flinders Ranges besuchen. Da kann man Ruinen der ersten Bauernhöfe besichtigen. Man kann einen Teil des Heisenwanderwegs laufen, der durch einen guten Teil von Südaustralien führt. Hier kann man ein Stück bergauf gehen und auf die umliegenden Berge schauen. Das ist unfassbar schön. Und Nilpena Ediacara National Park, das ist ein neuer Nationalpark in den Flinders. Der Besitzer des Prairie Hotels, Ross, hat in den 1980er Jahren auf seinem Land Fossilien entdeckt. Dieses Land zählt heute zu den für die Wissenschaft bedeutendsten Städten der Welt. Die Fossilien dort sind zwischen 550 und 650 Millionen Jahre alt. Damals lebten zum Beispiel Schnecken auf dem Boden dieses flachen Meeres, das früher einmal Australien bedeckte.
Mit so wenig künstlichem Licht muss das unglaublich tolle Nachthimmel bei euch geben.
Ja, sehr. Was ich besonders gern mache, ist, nachts draußen zu sitzen und in den Himmel zu schauen. Es gibt nicht weit weg von hier einen Ort namens Arkarula. Die haben gerade eine Auszeichnung von der Dark Sky Association bekommen. Manchmal ist der Himmel so hell von Sternen erleuchtet, dass ich glaube, wir könnten gar keine Auszeichnung für einen Nachthimmel bekommen. Du schaust vor unserem Hotel in den Himmel und kannst die Milchstraße komplett sehen. Ich habe schon Kometen gesehen oder Asteroiden oder brennende Kugeln, Feuerfunken, die Richtung Erde fallen, Sternschnuppen. Der Mond ist, wenn er voll ist, manchmal so hell, dass man ohne Taschenlampe meilenweit draußen herumlaufen kann. Und wir haben das Glück, dass wir vom Hotel den Schlüssel haben, mit dem man die einzige Straßenlaterne von Paracirna ausschalten kann.
Finde ich eine richtig lustige Vorstellung, dass du die Einzige bist, die die einzige Straßenlaterne im Ort ausschalten kann. Also, dass du quasi das Licht ausknipsen kannst.
Ja. Und ja, wenn du so ein besonders schönes Nachthimmelfoto machen möchtest, dann macht sie das auch für dich.
Für Menschen, die gern fotografieren, ist Südaustralien sowieso ein spektakuläres Ziel. Ich kann auch nur sagen, hier im Neuen Merian haben wir große Bilder mit Kängurus auch. Nicht Lucy, aber Kängurus. Also man kommt bestimmt mit, gerade von diesem Ort, wo Ellie lebt, mit Zillionen Fotos zurück.
Ich weiß sofort, wo ich meine Kamera auspacken würde. Von Ellies Hotel aus ist es nämlich gar nicht so weit bis zu den Salzseen. Davon gibt es mehrere in Südaustralien und auch den größten auf dem gesamten Kontinent. Das ist der mehr als 9000 Quadratkilometer große Lake Eyre oder in der Aboriginal-Sprache Katie Thunder. Da passt also Kangaroo Island zweimal rein. Und dieser See ist die meiste Zeit ausgetrocknet. Der führt nur so alle 10 Jahre Wasser in etwa. Schaut mal auf Google Maps. Da sieht man diese weißen Flecken auf der Karte, die man zuerst als Nordhalbkugelbewohner für Schneeberge halten könnte oder für Wolken. Aber das sind diese Salzseen, die so eine weiße Kruste haben. Und manchmal sind die aber auch pink. Das liegt an so bestimmten Bakterien, die das Salz dort irgendwie mögen. Und Katie Thunder oder Lake Eyre ist der nördlichste dieser Salzseen.
Silvia, du weißt, was jetzt kommt.
Nein.
Also, wir versprechen uns jetzt, dass irgendwann schaffen wir es. Also, das ganz Tolle an dieser Folge ist, dass ich jetzt nicht nur weiß, dass ich nach Australien will, das weiß ich ja schon viele Jahrzehnte. Ich möchte nach Südaustralien und ich fürchte trotzdem, jetzt wird es Zeit, langsam wieder auf die Nordhalbkugel zurückzukehren.
Einen Moment. Was hier noch fehlt, ist ja hier meine mobile Reiseküche.
Ich vergaß.
Eigentlich wollte Ellie uns eine Flasche Bier schicken. Das braut nämlich Lockie, der hat so einen Kurs gemacht in Adelaide. Aber es ist sehr schwierig, Alkohol zu verschicken. Also es ist sehr kompliziert. Deswegen wurde da nichts draus. Noch ein Grund hinzufahren. Und dann habe ich Ellie gefragt, was ist denn typisch südaustralisch? Also was kann man essen, wenn man so einen Länderkochabend machen möchte? Und sie sagte Erbsensuppe, in der ein Pie schwimmt. Das sind ja diese gefüllten Fleischpasteten, die man auch aus Großbritannien vielleicht kennt oder aus den USA. Das war mir jetzt für unser kleines Tonstudio zu viel Zeug. Also die Erbsensuppe habe ich weggelassen, aber ich habe dir einen Pie mitgebracht.
Ein Pie?
Ein Pie, den ich aufgetrieben habe in einem von einem Halbaustralier betriebenen Pie-Laden in Hamburg.
Es gibt einen Pie-Laden in Hamburg? Ja. Haben wir noch so einen kleinen Seitentipp?
Ja, ja. Falls ihr mal nach Hamburg kommt. Warte, ich packe aus.
Jetzt der Pie. Sie öffnet eine Dose. Sie packt aus Silberfolie. Oh ja, das ist ein sehr formvollendeter, hübscher Pie. Und dazu gibt es auch eine Soße. Und dieser Pie ist australisch, oder?
Ja, das ist so ein Steak Pie.
Zwiebeln sind offensichtlich auch drin. Also er riecht sehr intensiv, sobald man diesen Teigdeckel geöffnet hat. Er ist noch warm. Super. Er hat sowas sehr würzig und leicht süßliches. Wirklich sehr gut. Ich möchte wissen, wo der Pie-Laden ist.
Ja, schicke ich dir, beziehungsweise schreibe ich natürlich in die Shownotes. Und dann habe ich noch was.
Oha.
Ja, und das ist auch sehr australisch. Lamingtons.
Lamingtons?
Lamingtons. Du kennst keine Lamingtons?
Nie gehört.
Lamingtons ist ein sehr australisches Gebäck. Es ist ein Stück Kuchen.
Oh, ich sehe es schon. Es sieht eigentlich eher aus wie so kleine, bisschen wie ein Petit Four, so von der Größe. Da ist Kokos drauf, oder?
Mhm.
Es ist von Schokolade ummantelt. Und jetzt probiere ich mal. Ich muss mich erstmal an die Süße nach diesem würzigen Pie gewöhnen. Aber also wenn der Geschmack dann durchkommt so richtig. Also für mich ist es eine Mischung aus Petit Four und Eierschecke. Also da ist sehr viel Ei drin.
Mhm.
Vanille.
Ja.
Zucker und Zucker und Zucker.
Korrekt.
Schokolade und und Kokos.
Ja, das ist von einem Rezept von Craig gebacken. Das verlinke ich euch natürlich auch noch in den Shownotes. Und damit ihr noch ein kleines bisschen euren Urlaub verlängern könnt und von Südaustralien träumen, lassen wir euch am Ende dieser Folge noch eine kleine Soundkulisse da mit Vogelstimmen von Kangaroo Island. So klingt der Morgen bei Craig. Danke euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart.
Und wenn euch diese Reise gefallen hat, und auch wenn nicht, schaut in den neuen Merian. Ihr werdet nicht nur Südaustralien dort euch nochmal angucken können. Ihr werdet nicht nur Craig und Ellie und Damien wieder treffen. Oder wenn ihr Anregungen für eine andere Podcast-Folge habt, dann schreibt uns auch gern an podcast@merian.de. Wir hören uns am 3. Januar wieder. Und zwar dann mit einer Folge, in der wir auf Weltreise gehen. Wir schauen nämlich auf gleich mehrere großartige Reiseziele für 2025. Vielleicht denkt ihr ja auch gerade über den nächsten großen oder kleinen Jahresurlaub nach. Wir haben da echt viele Ideen für euch. Bis dahin, habt eine schöne, entspannte Advents- und Weihnachtszeit und kommt gut ins neue Jahr. Macht's gut. Tschüss.